Währenddessen wir Lobpreis hatten, hatte ich einen Eindruck, die ich weiß nicht, wie viele es betreffen, aber der Herr sagt, wach auf, du Schläfer. Wach auf. Wach auf. Der Herr sagt, wach auf. Du trödelst von Tag zu Tag. Du sehnst dich. Und wenn du die Gelegenheit hast, an mich zu rufen, dann schläfst du. Wach auf. Wenn du in den Gottesdienst kommst, dann auch jetzt dieses gleiche Lied. Okay, wir singen mal mit. Und der Herr sagt, ich bin hier, um gefunden zu werden. Wach auf. Trödel nicht rum. Lauf nicht von einem Fernsehsender zum anderen. Lauf nicht von Arbeit dahin. Wach auf. Such mich. Ich bin zu finden. Aber du kannst nicht trödeln. Du kannst nicht von Station. Wenn ich da bin, ich bin immer da, sagt der Herr. Aber du, wo bist du? Wo bist du? Und das sagt du, ja, ich bin noch hier. Ja, aber wo ist dein Herz? Suchst du nach mich? Heute Morgen habe ich das Empfinden gehabt, es gibt ein paar Leute hier in Morgen, die sagen, die singen die Lieder und die Gedanken irgendwo ganz anders. Zu Hause schreien sie, Herr, wo bist du? Aber gleichzeitig läuft eine Fernsehsendung nebenbei oder was immer. Wach auf, sagt der Herr. Such mich mit ganzem Herzen. Der Herr sehnt sich danach, ganz nah zu dir zu sein. Sein Herz schlägt dafür. Deswegen schalten wir das ab, was abgeschaltet werden muss. Geh auf den Knien, schließ deine Tür ab und ruf, schrei, ruf, schrei. Er hört, der zu ihm schreit. Aber willst du es? Oder ist es, naja, okay, ich bitte mal. Wach auf. Einen ganz dringenden Ruf an jemanden, der an der Kippe ist, weitersrutschen nach unten. Es ist nicht so, dass nur einfach hinten deren kann und hinvegetieren. Es gibt zwei Wege, entweder nach oben oder nach unten. Es ist nie gleichbleibend. Und das Herz Gottes schlägt für dich und sagt, warte nicht, bis du ganz unten bist und ich muss sie daraus ziehen. Ich würde es tun, ich will es tun, aber warum? Warum mir dein Leid auftun? Warum diesen Leid auf dich selber aufbürden, indem dass du von mir einfach weiterschleift, weg? Wach auf. Okay. Ich möchte für diese Person beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Herzen kennst. Ich danke dir, dass du sehnst danach, dass wir innig nach dich gehen, nach dir rufen, nach dir suchen. Danach, dass wir in dir ruhen, dass wir unser Leben mit dir leben wollen. Nachdem, ja, du sehnst sie danach, dass wir, ja, uns dir alles geben. Du möchtest mit uns innige Beziehungen. Ich bitte dich jetzt für diese Person. Herr Jesus, lass ihn aufwachen. Lass die Person aufwachen. Lass sie aufwachen. Ich bitte dich. Lass sie dich suchen. Jesus. Jesus. Amen. Amen. Gott ist gut. Ich habe ein paar Wochen her, hatte ich eine Predigt, der hieß Mein Leben als Katastrophenfilm. Ich will so einen zweiten Teil dazu machen, Mein Leben als Katastrophenfilm. Nochmal, ihr habt sicherlich solche Filme gesehen, da geht es um Erdbeben, geht es über der Eiszeit kommt oder was immer. Ja, 2012 hat vielleicht manche gesehen, ähnliches Katastrophe. Ne? Katastrophenfilm. Und wir öfter empfinden unser Leben so in einen so einen Katastrophenfilm. Wir können uns diese Filme sehen und ein gewisser Bezug ist da. Und letztendlich sind die Katastrophenfilme so teilweise so schlimm, Das ist eine Relation zu unserem schlimmen Leben, finden und sagen, ja, wenigstens das mir nicht passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ein kleiner Trost für mich. Ne? Ich habe noch keine Erdbeeren mehr erlebt, also das wusste ich nicht. Ich habe einen Gedanke. Und der Gedanke ist, Gott will mit uns sprechen. Gott möchte mit uns in Verbindung sein. Aber es gibt schon einige Bereiche, wo Gott gar nicht dadurch mit dir sprechen möchte. Es gibt Bereiche, wo er damit überhaupt nichts zu tun hat. Wir sagen häufig, dass Gott durch den Schmerz, den wir erleben, etwas zeigen möchte. Oder vielleicht soll ich etwas daraus lernen und deswegen passiert das. Und wir fragen instinktiv, was habe ich denn getan, um das zu verdienen? Hast du dir in manche schwierige Situationen wiedergefunden und stellst dir die Millionen-Dollar-Frage, was habe ich getan, um das zu verdienen? Wir scheinen zu denken, dass jedes zufällige Ereignis ein Nachricht von Messias, von der Gottheit, von Gott selbst, von der Vater. Aber vielleicht komplizieren wir die Dinge, indem wir die Frage stellen, was habe ich getan? Ich bin überzeugt, dass es gibt einige Fälle, dass die Antwort wäre, ja, du hast dazu einiges beigetragen, damit es so geworden ist, wie es jetzt gerade geworden ist. Aber das ist nicht, warum sie geschieht. Im Leben geschehen zufällig Dinge. Schlechtes geschehen auch guten Leuten. Das Weltall scheint sie gegen sich zu verschwören. Wir alle gehen Herausforderungen durch. Ja, du kannst sagen, tja, Dinge passieren. Aber es ist nicht so, dass Gott dir da was dadurch sagen möchte. Im Psalm 34, 19 steht es, wenn die Gerechten schreien, wenn die Gerechten schreien, jetzt kommen wir wieder zurück zu das Wort schreien, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Martina, was habe ich jetzt Komisches gesagt? Wieder mal in Deutsch? Okay. Also deutschgrammatisch müsst ihr mir voll vergeben. Da müsst ihr Gnade ausüben. Und du merkst, ich sehe euch, wenn ich predige, ja? Ich sehe euch. Ja? Also, Psalm 34, 19. Wenn der Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus alle ihrer Not. Es sagt nicht, dass Gott Menschen Schwierigkeiten gibt, um zu sehen, ob sie gerecht sind. Es sagt auch nicht, dass Gott Schwierigkeiten gibt, damit sie gerecht werden. Das sagt es nicht. Es sagt wirklich, dass der Herr die Gerechten, diejenigen, die Gott suchen, die das Erlösungswerk Jesu Christi angenommen haben, weil das ist unsere Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist das, was auf dem Kreuz stattgefunden hat. Er sagt, dass die Gerechten nicht da lernen will, sondern er sagt, er rettet sie aus all ihrer Not. Er ist nicht der Ursprung aller Not, er ist der Retter in aller Not. Wir können auf das Leben von Josef zum Beispiel schauen. Josef ertrug Verwerfungen durch seine Familie. Er wurde von denjenigen getrennt, die er liebte, und wurde als Sklave verkauft in Ägypten, weg von seinem Vater, den er erst nach 20 Jahren sah. In Ägypten wurde er für ein Verbrechen ungerecht eingesperrt, das er nicht beging. Während 13 Jahren stand er Proben, Versuchungen gegenüber, und im Alter von 30 Jahren wurde er als Statthalter über Ägypten gemacht und kam in eine Position, wo er nicht nur das Leben seiner Familie, sondern das Leben seines ganzen Volkes retten konnte. Zum Ende seines Lebens war er imstande, seiner Brüder über sein Leiden in 1. Mose 50:20 zu sagen: Ihr zwar, ihr habt Böses gegen mich geabsichtet. Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, was es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Er möchte dich am Leben halten, nicht strafen, nicht runterkriechen. Der Text sagt nicht, dass Gott das Böse beabsichtigte. Die Brüder taten etwas davon, Zeit und Chance spielt da sicherlich auch eine Rolle. Es sagt wirklich, dass Gott es beabsichtigte, es zum Guten zu wenden. Er hat es nicht geplant, dass er als Sklave verkauft werde, dass er gepeitscht wurde. Er hat es gewendet. Aber wie oft ist so Schrauben in unserem Kopf, die sagen, dass Gott es geschickt haben, damit ich was lerne. Gott ist nicht der Boshaftigkeit fördert. Gott ist nicht der, der das Schlechtes im Leben hineinbringen. Das Neue Testament wirft sogar mehr Licht darauf, wie Gott auf diese Weise arbeitet. In Römer 8:28 steht: Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Dies sind ja eine Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Eines aber wissen wir. Weißt du das? Schön, dass du nickst, Andreas. Praise the Lord. Alles trägt zum Besten. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Der Zusammenhang dieses Verses sind die Kämpfe, denen wir im Leben übereinstehen. Aber das Paulus sagt im Vers 18: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden die jetzige Zeit nichts in Gewicht fallen, wenn wir an der Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ich lese nochmal. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der uns teilhaben lassen wird. Und das ist ein Mann, der gepeitscht, gefoltert, in ein Gefängnis geworden wurde, mehrere Mal Schiffbrüche geworden war, der sagt: Gegenüber das, was ich da erleben werde, nichts. Nichts. Denn er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Aber es sagt nicht, dass jede Wolke einen Silberstreifen hat, dass jede Gegebenheit irgendwas Gutes in sich hat. Es gibt einfach Dinge, die schlimm sind. Es sind Ereignisse, die traumatisierend sind. Es sagt, dass Gott nie eine Erfahrung vergeudet. Wenn es etwas Schreckliches geschehen ist, kann Gott die Trauer ins Tanzen verwandeln. Wer hat das erlebt? Wer ist zwar keine Tänzer unter uns, aber sonst allgemein, ich habe es erlebt. Nicht, weil es nicht wirklich so schlimm war. Es war schlimm. Nicht, weil er dich vergessen lässt. Muss nicht sein. Weil zu erinnern, wo ich war, und wiederum erinnern, was Gott getan hat, ist ein Zeugnis, die wir schon erinnern sollen. Und zu erkennen, wovon er uns errettet hat. Wenn ein Kind verletzt wird und der Elternteil den Schmerz verwendet, um eine Lehre zu unterrichten, würden sie nicht sagen, dass der Elternteil ihn verursachte. Aber wie oft tun wir das? Oder vielleicht kennt ihr den Gedankengang nicht. Ich kenne den Gedankengang schon. Ich erlebe was Schlimmes oh, Gott mir was mal zeigen. Gott hat es beigebracht. 1 plus 1 macht 3. Oder 16 eher gesagt. Weil die Multiplikation funktioniert gar nicht da. Es ist was geschehen und Gott ist so gut und sagt, Rolf, guck mal. Dann hat Gott nicht es geschickt, sondern er hat mir darauf hingewiesen, hör mal Rolf, wenn du meinst, da und da und das zu machen, ist automatisch eine Folge, du verbrennst dich. Hier im Innenzustand, wir waren im Urlaub in Dänemark und Lena hat dann so eine Zeltstab genommen und eine Steckdose geschoben. Erinnerst du, Alfred? Ich habe Herzschlag gekriegt. Ich habe den Herzschlag gekriegt, nicht sie. Und da habe ich die Gelegenheit genommen, das machen wir nicht. So, ich habe jetzt nicht sie verursacht, also die Steckdose so. Ich weiß nicht, was jetzt piept so, aber soll ich aufhören zu predigen? Okay. Sondern sind wir so ermutigend, so piep. Sondern Gott hat die Situation genutzt zu sagen, das ist eine Erfahrung, woraus du lernen kannst. Denke nicht, dass Gott der Verursacher das, was du erlebt hast. In den Beispielen bis jetzt war Gott nach dem Ereignis, zum Beispiel bei Josef und weiteren Geschichten, nach dem Tragödie tätig gewesen. Oder während des Geschehens. Aber kein von den Fällen war Gott der Ursache gewesen. Wenn du biblische Geschichten guckst, so war er und ist er nie und niemals die Ursache. Und seine Absichten ist nie, dass wir leiden müssen. Nie. Gott, das, was du in deinem Leben erlebt hast, hat Gott nicht verursacht. Er ist nicht der Urverursacher. Das ist die Lüge des Teufels. Allerdings geschehen Dinge auch zufällig. Es scheint, dass wir eine Erklärung dringend finden müssen, und sogar dort, wo es keinen gibt. Wenn es zu unserem Leben kommt, müssen wir begreifen, dass es nicht Gott ist, der da steht, um eine Standpauke zu halten. Wie oft habe ich das empfunden? Ich habe Gott gesehen, er steht da, Rolf, Rolf, Rolf. Und einmal hat er sein Vaterherz gezeigt. Es war, als ob ein Riesenberg in aufgelöst ist. Weil das Vaterherz ist so füllt mit Liebe, so pulsierend, dass jede diese Lüge in Luft auflöst, wenn diese Offenbarung kommt. Und wenn du diese Offenbarung nicht hast, dann möchte ich für dich beten. Weil diese Offenbarung, dass Gott Liebe ist und dass ein Vater ist, der Gutes mit dir meint, das Leben verändert. Wenn Schlimmes zufällig geschehen, ist es gewöhnlich das Ergebnis eins von drei Aspekten. Es gibt sicherlich mehrere, aber ich möchte mich auf drei konzentrieren. Und Nummer eins, die statistische Wahrscheinlichkeit. Hört sich zwar doof an, ne? Manche Mathematiker wird das bei uns gefallen, ne? Die geschaffene Welt ist größtenteils voraussagbar. Dinge reagieren gewöhnlich auf erwartete Weisen. Bestimmten allgemeinen Vorsagensmuster, Reaktion, wenn du, dann ich und so weiter. Als Schlechtes geschieht, sind sie häufig ein Ergebnis der statistischen Wahrscheinlichkeit. So als Penicillin viele heilt, wird es wahrscheinlich einige Schaden. Nebenwirkung auf gut Deutsch. Es ist wahrscheinlich. Es ist dasselbe mit anderen Situationen wie Krankheit, tragische Unfälle und so weiter. Ein Kind. Ein Kind mit Leukämie in einem vollen Zimmer mit gesunden Kindern. statistische Wahrscheinlichkeit. Ein Mann stirbt an einem Herzinfarkt lange bevor er durchschnittliche Lebenserwartung erreicht hat. Statistische Wahrscheinlichkeit. Eine Frau in Blüte des Lebens entwickelt ein mysteriöser Klumpen. Ein junger Mann wurde getötet im Zusammenbruch der 411 Meter hohen Tower der World Trade Center in New York, während seine Kollege glücklich spät für die Arbeit war. Sag jetzt nicht, dass Gott seine Verspätung beigeführt hat und der andere nicht. Das ist nicht Gott. Es ist auch kein Gottes Wille, dass das Kind in einem Zimmer mit seiner Freunde Leukämie hat. Nummer 2. Menschliche Beschränkungen. Medizin und Wissenschaft haben zwar große Schritte genommen, aber wir haben auch nicht alles mehr gemeistert. Es gibt noch Entdeckungen, noch Unentdecktes, Behandlungen, Heilmittel, Impfstoffe. Auch die Beschränkung unserer selbst, unserer Fähigkeit, Liebe weiterzugeben und so weiter. Und dann Nummer 3, menschliche Verantwortungslosigkeit. Und da denke ich mir, sind wir an den Hauptbrocken viele Dinge. Häufig sind diese störrischen und schmerzhaften Ereignisse das Ergebnis der unverantwortlichen Verhalten und dem Missbrauch der menschlichen Freiheit. Entweder unsererseits und seitens jemand anderes. Und wir sind sehr oft ein Produkt, beziehungsweise ein Produkt dieser menschlichen Verantwortlosigkeit. Entweder Geschwistern, Eltern, Arbeitskollegen, Schulfreunde. So vielleicht, aber wie steht es denn mit den ganzen Zeugen im Alten Testament, wo Gott Leute richteten? Oder wie steht es mit Jonah und dem Walfisch und all diese Dingen? Es gibt sicherlich viele Antworten auf diese alttestamentliche Frage. Aber der erste Schlüssel ist dies, wir leben nicht mehr unter dem Gericht Gottes. Das ganze Urteil wurde in Jesus eingegossen. Und das wollen wir heute während des Abendmahls erinnern, was er für uns auf dem Kreuz getan hat, gemeinsam. Jedes geschehene schlimme Ereignis weiter. Und die sind auch nicht von Gott. Und die werden auch nicht von Gott verursacht. Aber erlaubt. So die zweite Antwort ist manchmal, erlaubt Gott, dass wir als Situationen durchgehen. Warum würde er es tun? Warum würde er es erlauben, dass wir leiden? Soll es eine Unterrichtsstunde sein? Eine Standpauke? Oder was? Wir finden eine Antwort, wenn wir auf das Kreuz schauen. Schau mal ruhig auf das Kreuz. Das Sterben auf dem Kreuz bestand nicht darin, was Gott tun wollte oder tun musste, aber was er beschloss zu tun. Da beachtete er menschliche Freiheit. Es zeigt, dass Gott statistische Wahrscheinlichkeit unserer Beschränkungen und unserer Boshaftigkeit erlaubt. Es gibt keine Freiheit, wenn diese Dinge nicht echt sind. Und an den wirklichen Plätzen, in dein Herz, in dein Leben, wo die menschliche Freiheit den tragischsten Situationen missbraucht wird, ist der Wille Gottes bei der Arbeit. Hä? Was meinst du? Wie kann das sein? Verstehe ich nicht. Das, was du erlebt hast, hat Gott nicht in Wege gebracht. Es ist nicht seine Wille. Gott hat es zwar auch nicht verhindert, aber Gott gestaltet es um, dass es seine Wille wird oder daraus für seine Wille werden kann. Nicht das, was du erlebt hast. Aber Gott kann verwandeln. Gott kann wenden. So wie das Kreuz. Das ist nicht ein Symbol der Tragödie, sondern das größte Symbol des Sieges. Das größte. Tod wird zum Leben verwandelt. Und das Kreuz ist desto größer für uns ein Symbol, was Gott für dich in dein Leben tun kann. Das Kreuz, der Jesus wurde verleugnet. Jesus wurde peitscht. Jesus wurde von einem Freund verlassen. Er wurde gekreuzigt, er wurde gepeitscht. Er wurde in den Grab gelegt, tot und auferstanden. In größerer Macht, in größerer Herrlichkeit, die wir uns vorstellen können. Ist das nicht ein vollkommener Kontrast? Und gerade dieser Kontrast hat er für dich bereit. Den Leid, den du erlebt hast, möchte Gott verwandeln. Er ist nie die Ursache oder Verursacher dieses Leid. Nie. Ein deutsch-amerikanischer Theologe Paul Tillich sagte, dass in jeder Situation eine rettende Möglichkeit gibt. Der Wille Gottes bedeutet, dass die zerstörende Macht des Bösen nie, hör mal zu, dass die zerstörende Macht des Bösen nie einen unzerbrechlichen Halt auf uns halten kann. Ich glaube, es gibt mindestens zwei Leute, die das glauben, dass du nie daraus kommen wirst. Und Gott sagt, nein, niemals über meine Leiche. Das ist, was Paulus meint, als er behauptet, dass es nicht uns von der Liebe, nichts uns von der Liebe, dass Gott, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Der Verlust, der Kummer, der Krebs, der Schmerz verursacht, es kann sogar das Ende der physischen Körper verursachen, aber es kann nicht das Himmelreich innerhalb ihrer berühren. Josef sagt, dass sie es für übel beabsichtigten, aber Gott wendete es im Guten um. Es war nicht Gott, der es verursachte, aber wo Gott vollkommen abwesend schien, in der Trübsal, fand Josef ihn hart bei der Arbeit. Es ist für dein Leben auch wahr. Du wirst Schwierigkeiten und Tragödien durchgehen, aber Gott ist schon bei der Arbeit. In deinem Leben. Aber was tust du denn? Was kannst du dagegen tun, wenn du es durchgehst? Weil er ist nicht Ursache, aber ich erlebe es noch. Was tue ich? Erste, verleite dich nicht den Gedankengang wie immer. Frage nicht, warum das mir geschieht. Die Antwort ist gewöhnlich wissenschaftlich. Statistische Wahrscheinlichkeit, menschliche Beschränkung, missbrauchte Freiheit, wie wir besprochen hatten. Und die Wahrheit ist, die Antwort auf die Frage würde dir gar nicht helfen. Hilft dir gar nicht. Mach Gott nicht verantwortlich. Johannes 10,10 sagt, dass Jesus kam, um uns Leben zu geben. Jesus kam, um uns Leben zu geben. Kannst du dich darüber freuen? Mal sehen, mal überlegen. Nicht, um uns eine reinzurücken. Nicht, um uns unterrichten, indem er uns bestrafe. Und in demselben Atem, dass er das sagt, dass er kommt, um Leben zu geben, da warnt er uns, dass der Feind versucht, unser Leben zu stehlen. Aber mach sogar auch nicht den Teufel verantwortlich. Jakobus 4,7 sagt uns, dass wenn wir den Willen Gottes tun, der Teufel vor uns fliehen wird. Wir sind häufig geneigt zu sagen, wir müssen den Willen Gottes tun, weil der Teufel mich angreift. Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst, aber dieser Text sagt uns, wenn wir Gottes Wille tun, ist das nicht der Teufel. Was ist es dann? Vielleicht statistische Wahrscheinlichkeit, vielleicht menschliche Beschränkung, vielleicht Leben. Leben. Wir sind in ein Leben. Aber dahin sollst du nicht die Hoffnung aufgeben. Weil du sollst dich erinnern, dass Gott an einem großen Bild arbeitet. Gott hat ein großes Bild. Und Römer 8,28 sagt uns, dass Gott in allen Dingen für uns Besten arbeitet. Gott in allen Dingen für uns zum Besten arbeitet. Wieder sagt es nicht, dass es alles nur so irgendwie gut verkleidet werden kann. Jede Situation, die du erlebst, das Schlimmste, kann Gott verwandeln, umwandeln. Er kann jeden Umstand retten. Unsere Herausforderung in dieser Zeit ist, Gott nicht aus den Augen zu verlieren, sondern an ihm zu hängen und sagen, Gott, ich brauche dich. Stell dir mal vor, du gehst durch eine schwere Zeit. Und wenn du jetzt momentan nicht durchgehst, tut mir leid, dass ich eine schlechte Prophezeiung mache, das wird eine kommen. Und stell dir vor, wenn du durch diese Zeit nicht mit der Gedanke rumplagen musst, was will Gott mit dir jetzt in dieser Situation rumplagen? Es muss doch reichen mit der Schmerz, die du jetzt da durchgehen musst. Gott möchte dich tragen, Gott möchte dich heilen, Gott möchte dich vorne bringen. Du kannst ja denken, dass es für dich leicht, das zu sagen. Und du hast vielleicht recht. Ich habe vielleicht nicht deinen Schmerz oder Leid erlebt. Aber ich kenne jemanden, der hat. Ich kenne jemanden, der vom Höchsten bis zum wirklich Untersten ging. Wer in den schrecklichsten Bedingungen geboren wurde, einfaches Leben lebte, wurde angegriffen und von seinen Leuten verraten, jemand, der brutal verurteilt wurde, auch wenn er absolut unschuldig war, jemand, der Schlagen und Spott, qualvoller Schmerz und die schrecklichste Form des Todes trug, das Mann des Kummers, der Mann der Tragödie besser weiß als irgendjemand auf den Narben in seiner Hände und Füße als Beweis hielt. Ich habe solchen Schmerz nicht erlitten. Und ich trage auch nicht solche Narben. Aber ich kenne jemanden, der hat. Und er sagt dir. Er sagt dir persönlich, komm zu mir. Komm zu mir. Ihr alle, die ihr euch plagt, und von eurer Last fest erdrückt werden. Ich werde sie euch abnehmen. Ich. Lasst es beten. Vater Gott, ich danke dir, dass du unser guter Vater bist. Danke, dass du voller Liebe zu uns bist und dass wir dich erfahren können. Ich danke dir, dass du uns nah bist und dass du nicht der Verursacher des Bösen, sondern dass du bist derjenige, der uns aus der Not rausnehmen möchtest, dass uns heilen möchtest. Ich danke dir, dass wir in diesem Leben mit den Schwierigkeiten, die wir erleben, dir an der Hand halten dürfen und wissen, dass du uns trägst. Hindurch. Du hast uns gesagt, wir sollen in der Welt leben. Und auch das Schmerz, die das bedeutet, in der Welt zu leben. Und du Du scheinst uns nicht davon zu befreien, sondern du lässt uns da. Manchmal ist es schwierig. Aber du bist da. Du bist da und du sagst, es gibt einen Tag, wo ich deine Tränen abwischen werde. Wo ich dich wirklich in den Arm nehmen darf. Ich danke dir für diesen Tag, der kommen wird, Jesus. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, vor dir zu stehen und sagen, du bist groß mit Millionen, Milliarden, unzählige Massen und schreien, heilig bist du. Jesus, ich sehne mich danach, dir ins Gesicht zu schauen und sagen, ich liebe dich. Jesus, hilf uns in dieser Zeit. Hilf uns in dein Leid, zu dich zu schauen. An dir dran zu bleiben. Ich will dich mehr und mehr, Jesus. Ich danke Jesus, dass du uns heilen möchtest. Du siehst die Schmerzen, der Angst. Herr, du siehst jedes Herz in diesem Raum. Ich danke dir, dass du den Schmerz, der Verletzung, alles auf dem Kreuz getragen hast. Danke, Herr, dass du uns heilen möchtest. Von innen nach außen. Ich möchte für mich und meine Geschwister bitten, hilf uns, unser Herz dir zu öffnen. Hilf uns, dir zu suchen und dir anzunehmen als ein guter Vater. Ein Vater der Liebe, ein Vater der Vollkommenheit, ein Vater ohne Fehler, ein Vater ohne Jähzorn, ein Vater ohne Brutalität, ein Vater, der leidenschaftlich Zeit mit uns halten möchte, ein Vater, der großer und großer, großer Güte ist, ein Vater, der keine Zeit verbringen möchte, ohne intensiv mit uns, ein Vater, der liebt, uns zu hören, wenn wir mit ihm sprechen, ein Vater, der nie es überflüssig findet, was wir sagen, ein Vater, dessen Anliegen ist, zu hören, was wir mit ihm erzählen. Ein Vater, dessen Anliegen ist, wie wir unseren Tag mit dir verbringen. Ein Vater, der immer wieder, immer wieder, immer wieder zeigt, dass er gut ist. Ein Vater, der nie zum Ende seiner Geduld kommt. Ein Vater, der nie, niemals, niemals jemand schlagen würde. Ein Vater, der nur gute Worte hast für uns. Ein Vater, der voll Barmherzigkeit und Ermunterung hast. Du bist ein Gott der Ermutigung. Ein Vater, der ermutigt und wieder ermutigt und wieder ermutigt. Ein Vater, der nie loslässt und nie weggeht. Gott ist dieser Vater. Ich danke dir dafür, Jesus, dass wir das erfahren dürfen. Durch dein Opfertod, dass wir den Vater im Himmel erkennen können. Danke, Jesus, dass du das Tod auf dich genommen hast, damit wir diesen Vater kennen können. Danke, dass du dein Leben gabst, dass wir diesen Vater kennen können.